Ruf der Hyäne. Der Kampfsport-Podcast wird Ihnen präsentiert von Hyena Style Martial Arts, der Anbieter für Krav Maga in Gelsenkirchen.
Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ruf der Hyäne, der Kampfsport-Podcast. Leute haben mir, oder jetzt kann man mal sehen, dass es Früchte trägt, denn ich frage hier immer, schlagt mir irgendwelche Gäste vor, die Leute schlagen mir Gäste vor, ich kontaktiere sie, so wie auch mit meinem heutigen Gast. Denn mein heutiger Gast ist in der Welt des Kampfsports, besonders in der Welt der Selbstverteidigung, vielen ein Begriff, nicht nur Krav Maga, Kapap, Full Instructor, sondern auch einer von 35 europaweiten Experten, wenn es um Antiterror geht. Qualifizierte Antiterror-Experte unter dem internationalen Siegel des CCTP-Boards. Ich sage das jetzt so, weiß aber auch leider nicht, was es ist. Einige kennen ihn sogar vielleicht aus der Amazon-Serie Celebrity Hunted. Vielleicht kann er mir da auch gleich was zu erzählen. Willkommen, Toto.
Hi, Ruven. Vielen Dank, dass ich dabei sein kann.
Ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen am Anfang gesagt, was du so alles machst. Wir wollen heute mal so ein bisschen auch über das Thema Kapap sprechen. Also für diejenigen, die Kapap jetzt nicht kennen, Kapap ist, kommt auch aus dem Hebräischen. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, steht das für Krav Panim el Panim, also Kampf von Angesicht zu Angesicht. Kapap ist, glaube ich, so die Hardcore-Version, sage ich jetzt mal, vom Krav Maga. Also schon das Militärische, wo, ja, ich sag mal, zwei gehen rein, einer geht raus. Habe ich das richtig erklärt?
Ja, schön. Schreibe ich auf die Homepage bei mir. Ja, ich würde es tatsächlich ein bisschen anders beschreiben. Natürlich müssen wir auch alle sagen, jetzt reden hier zwei Deutsche über eine typisch israelische Geschichte. Mhm. Auch die Israelis sind sich nicht ganz einig, was war jetzt zuerst Huhn oder Henne und in dem Fall halt, was war zuerst Kapap oder Krav Maga. Tatsächlich, ich bin in der IKF im Kapap unterwegs und dort ist eigentlich der Tenor, dass Kapap eben die ursprünglichste Form ist, die fürs Militär entworfen wurde. Und eine Art des Trainings aus dem Kapap ist das weltweit bekannte Maga. Hm.
Kapap ist quasi der Nahkampf, dann aber auch, ich sag jetzt mal, mit Waffen.
Richtig, also der Unterschied, da wird es vielleicht ein bisschen klarer. Ich glaube, die ganze Community kennt ganz gut Krav Maga mit den typischen Techniken, keine Eier, kein Krav Maga, immer wieder das Knie rein, dann aber auch raus aus der Situation. Im Kapap ist es so, dass es eigentlich kein abgeschlossenes System sondern es ist die Art des Trainings. Es sind auch diese typischen Stress-Trills, die man auch aus dem Krav Maga kennt, Ausdauer, Aggressionstrills. Aber es kommt halt eben dazu, dass Erste Hilfe trainiert wird, dass Überlebenstraining gemacht wird, dass der ganze Anteil IOD, also Sprengstoffausbildung, mit reinkommt. Und dass es immer als Ergänzung zu anderen Kampfsportarten gesehen wird.
Hm. Also ja, also für mich ist auch Kapap so der Missing Link zwischen all den anderen Selbstverteidigungssystemen, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Grund, warum, also Kapap finde ich mega geil, der Grund, warum ich jetzt persönlich kein Kapap trainiere, ist, wie du gerade gesagt hast, dieses klassische Überlebenstraining oder wenn es dann irgendwie um irgendwelche Sprengstoffsachen geht, die ich als Zivilist großartig ja überhaupt nicht benötige. Und da würde ich mich jetzt, wenn ich jetzt beruflich nicht da unterwegs wäre, so wie du jetzt aus dem Militär, ziemlich komisch vorkommen. Weißt du, was ich meine?
Ja, das ist auch immer eine anstrengende Diskussion. Vor allen Dingen, weil es unheimlich schnell irgendwie so du machst das und das ist doch scheiße. dass die Leute da immer so aggressiv werden, wenn man über ein ganz normales Thema mal spricht. Also man kann streiten über das Thema, muss ich das jetzt Zivilisten beibringen oder eben nicht. Hm. Ich bin tatsächlich jemand, der sagt, ja, bedingt.
Also ich sehe, ganz kurz, du kannst sofort weiterreden. Nee, ich muss mich kurz entschuldigen. Ich persönlich habe da ein kleines Problem, wenn ich sehe, dass Leute mit AK-47, mit Gummi-AK-47 trainiere. Ich kenne zum Beispiel eine Gruppe, die robbt mit Gummi-AK-47 durch den Wald und keiner von denen ist beim Militär und da sind für mich so, ich will jetzt niemanden da vom Koffer scheißen, aber für mich wirkt das so wie so Wochenendkrieger. Und ich persönlich brauche es jetzt nicht, mit jemanden die AK-47 aus der Hand zu nehmen, dieses Trainieren, das meinte ich damit.
Ja, es ist richtig. Es geht im Prinzip in die gleiche Richtung, wo ich gerade hingedacht habe. Mhm. Ich trainiere ungern Zivilisten mit dem Zeug, weil ich persönlich der festen Überzeugung bin, dass es ein anderes Mindset gibt bei Soldaten, die eben im Einsatz tatsächlich auch schon kämpfen mussten und die dann sowas trainieren. Die Gründe sind vielfältig. Sie wollen sich in Übung halten. Vielleicht ist es auch noch so ein bisschen Wehmut. Vielleicht brauchen sie es wirklich nochmal, weil sie noch aktiv im Dienst sind. Auch da will ich mir gar kein abschließendes Urteil darüber fällen. Aber was kann ich jetzt, wenn ich jemanden so, ich sag mal, einen Tag- oder ein Wochenendseminar bei mir im Gym habe und bringe denen jetzt irgendetwas bei? Und dann gehen die auf die Straße und just diese Person, die bei mir dieses Seminar gemacht hätte, also rein hypothetisch, kommt dann in eine Situation, wo sie beispielsweise eine Entwaffnung durchführen müsste oder sieht eine Geiselnahme und denkt jetzt, boah geil, ich habe ja dieses tolle Seminar besucht, mhm, und geht da jetzt rein und verkackt auf ganzer Linie. Ja, so. Ja. Deshalb tue ich mich tatsächlich auch schwer damit. Ich muss aber auch auf der anderen Seite sehe ich, es ist ein absoluter Business Case. Ne?
Zieht Leute, ne?
Ja, das ist einfach so und ich habe auch absolutes Verständnis für die Leute, die sagen, hey, ich springe jetzt auf diesen Zug auf und ich biete es an, weil ich kriege Leute ins Studio, ich bekomme, kann viel Geld damit verdienen, die Seminare sind hochgradig bezahlt und dann, ja, ich habe ja auch mal Wehrdienst gemacht, ja, da war ich mal Koch irgendwie in einem Munitionsdepot, da kann man schon irgendwie anders verkaufen, dann wird auch ein Schuh draus. Also weshalb ich so ruhig bin, das sind die Jahre der Erfahrung. Mhm. Ich habe da tatsächlich auch könnte auch andere Worte benutzen. Ich bezeichne die gerne als die Wannabes. Aber zur Frage zurückzukommen, das ist, es ist ein Thema, das ich finde, man kann sich schon darauf vorbereiten. Also warum nicht? Keiner weiß, was in der Zukunft passiert. Ist alles sehr schnelllebig. Und es kann auch sein, dass wir hier irgendwann wieder in Deutschland mit Krieg oder Unruhen zu tun haben. Und dann könnte zumindest diese Community sagen, na, wir waren zumindest vorbereitet. Ob das so kommt, steht in den Sternen.
Steht in den Sternen und ist jetzt quasi auch wieder, sage ich jetzt mal, ein kleiner Werbeslogan.
Genau.
Was viele nutzen. Ja. Ne? Gerade jetzt die jetzigen Zeiten, Angst verkauft sich natürlich am besten, dass man dann
Bretterzähne,
sagt, ganz genau, Beispiel, dass man sagt, ja, Leute, kommt vorbei, wir zeigen euch, wie ihr Telamin entschärft. Problem habe ich immer mit Leuten, die selbst vielleicht nur den Grunddienst gemacht haben oder vielleicht damals noch den Wehrdienst absolvieren mussten. Ich setze jetzt das mussten extrem in Anführungszeichen und dann der Meinung sind, sie hätten jetzt einen Plan. Du wiederum, ich habe im Anfang in der Ankündigung gesagt, Antiterror-Experte, du wiederum bist ja wirklich Veteran. Du bist ja wirklich, kommst ja wirklich aus dem aktiven Soldaten-Business, sage ich jetzt mal. Mhm. Hast auch eine eigene Sicherheitsfirma. Du weißt natürlich jetzt schon, wovon du redest, wenn du Leuten Sachen zeigst und beibringst.
Zumindest hoffe ich, dass die Leute das auch so sehen, jawohl.
Ja. Gibt es denn da viele, die du bist ja dann mit den Leuten in Kontakt, weil ich kriege es ja hier mit, Leute, die mal bei der Bundeswehr gedient haben, schreiben das in ihre Bio und eine Menge Leute sagen, ach, da fühle ich mich richtig aufgehoben. Gibt es da ein paar Leute, die trotzdem nachfragen oder vertrauen die diesen Leuten, sage ich jetzt mal so, blind?
Ja, man merkt einfach, dass es ein Generationen-Splitting gab. Es gibt, wenn man dann, jetzt komme ich also ein bisschen aus dem Bereich der Spezial- und spezialisierten Kräfte, kann ich auch gerne gleich nochmal drauf eingehen. Und da fängt es eigentlich auch schon an, dass viele, von denen du jetzt gerade gesprochen hast, die auch sehr, sehr aktiv sind und vor allen Dingen auch sehr laut sind im Internet, überhaupt nichts mit Spezialkräften zu tun haben. Das fängt damit an, dass man wissen muss, Spezialkräfte kann eigentlich nur jemand sein, der im Podopee-Laufbahn ist, also in der Feldwebellaufbahn, der eine gewisse Verpflichtungszeit hat, die auf keinen Fall unter 8 Jahren liegt. Und die meisten Jungs, die sich dort so rumtreiben, waren irgendwie Mannschaftsdienst gerade. Ich will das gar nicht runterreden. Die haben auch, ich kenne einige davon und da sind auch echt gute Jungs dabei, die haben auch echt Scheiße miterlebt. Also die waren in Einsätzen, die sind tatsächlich auch dort in extreme Situationen reingekommen. Und allein das ist ja schon, ich sag mal, ein Prädikat, die Jungs wissen, von was sie reden. Nur dann verkaufen sie sich als etwas, was sie nicht sind.
Guck mal, das ist jetzt zum Beispiel ziemlich interessant, weil ich kenne mich jetzt nicht so mit der Bundeswehr und mit den Graduierungen aus. Das heißt, Leute, die vorgeben, irgendwelche Spezialkräfte gewesen zu sein, gibt es eine Menge, müssen vorab so und so viele Jahre Feldwebel gewesen sein?
Nicht Feldwebel gewesen sein, sondern sie müssen, also die Ausbildung jetzt beispielsweise für unser Kommando Spezialkräfte mit Sitz in Calw, das umfasst mit allen Lehrgängen, allem Drum und Dran um bei 6 Jahre. Da gehören natürlich auch
Okay.
laufbare Lehrgänge dabei und so weiter. Wenn ich jetzt Mannschaftsdienstgrad bin, also der einfache Dienst, wenn man das auf dem Beamtendeutsch sagen sollte, dann kann ich schon irgendwie in einer Unterstützungseinheit dabei gewesen sein. Ich kann auch in diesem sogenannten EGB-Bereich gewesen sein. Da gibt es auch immer einen ganz guten Witz. Was haben EGB-Kräfte, also erweiterte Grundbefähigung heißt das, und SPDler zusammen? Also was haben die gleich? Sie werden es dir im ersten Satz erzählen, den du mit ihnen sprichst. Und so ist es auch. Also der gemeine Kommandosoldat, rennt nicht rum und hält die Flagge nach draußen. Das ist vielleicht auch ein bisschen falsch aus meiner Sicht. Die Jungs haben was geleistet. Aber in Deutschland ist es halt so, dass die eher die stillen Profis sind. Und alle, die so laut sind im Internet, sind irgendwelche, die so im Surrounding waren, also Unterstützungseinheiten. Nochmal, ich will die nicht schlecht machen, weil die an und für sich auch super Fähigkeiten auf also Spezialkräfte, Unterstützer sind beispielsweise Funker, das sind Scharfschützen oder auch der Bereich, aus dem ich komme, der Feldnachrichten, Human Intelligence, dieser Bereich, der mittlerweile auch aufgegangen ist in diese Kommandoschiene in Teilen, aber zu dem Zeitpunkt, als ich dabei war, es eben noch nicht war. Und ich muss mich nicht als Spezialkräfte-Soldat bezeichnen. Und das sind eben leider Gottes viele dieser Jungs, die gute Fähigkeiten haben, damit glänzen können, die was davon verstehen und dann aber sagen, hey, ich bin was anderes. Ja.
Ja, weil ich habe natürlich in der Vergangenheit ein paar Leute kennengelernt, die dann auch so einen kleinen Schleier selber so gelegt haben, indem sie gesagt haben, sie waren mal bei der Bundeswehr, aber dürfen da wenig drüber erzählen. So, und ich habe natürlich wenig Ahnung davon. Und dann denke ich mir im einen, kann man sowas nachprüfen? Muss ich mir jetzt mich drauf vertrauen? Das ist natürlich dann auch so eine Grauzone, wo Leute sagen, weiß ich nicht, ich habe mich mal für 10 Jahre verpflichtet. Ich muss jetzt nicht sagen, dass ich 10 Jahre Sanitätsdienst geleistet habe. Ich sage jetzt einfach, ich war, weiß ich nicht, bei der Spezialeinheit dabei und schon baue ich mir ein zweites Standbein auf und unterrichte Krav Maga oder Kapap oder was weiß ich.
Ja, also die Jungs gibt es und es gibt auch tatsächlich welche, die wirklich dabei waren, wobei es eben bei den wenigsten stimmt. Ich habe Namen im Kopf, ich will aber auch jetzt hier keinen bashen, weil ich ja tatsächlich auch denke, jeder kann irgendwann, die Jungs können auch was. Aber wenn ihr jetzt zuhört, liebe Leute, wenn ihr kein Feldwebel habt, und nicht im Kommandofeldwebel gewesen seid, dann behauptet das doch einfach nicht. Auch oftmals suggerieren Bilder etwas. Ja, ich war da und dann legen sie diesen Schleier drüber und ich sage einfach mal, die Echten machen das nicht. Die brauchen das nicht. Aber ja, die dürfen dann auch nicht drüber reden. Also sind sie aktiv, dürfen sie nicht drüber reden. Und wer dann sagt, dass er aktiv ist und drüber redet, das ist schon das erste Indiz, dass es nicht stimmt. Ist auch noch mal eine Community schlimmer ist wie Krav Maga.
Guck an. Ich hab gedacht, es kann nicht schlimmer werden.
Ja, doch, und wenn die sich auch noch paaren, dann wird es echt ganz schlimm. Und ich mag die Leute, die einfach sagen, hey Leute, kommt zu mir, guckt, was ich unterrichten kann und macht euch selbst ein Bild und nicht auf irgendwelche Zettel verweisen, die dann auch noch einen zweifelhaften Hintergrund haben und die Herkunft nicht nachprüfbar ist.
Jetzt hast du natürlich, du bist in Kiel, war richtig, ne?
Korrekt.
Du sitzt in Kiel, du hast deine eigene Firma, du gibst auch Training. Du kommst gerade nämlich aus dem Training. Und ja. Wie viele Leute kommen da zu dir, die, ja, ich sag mal, wirklich das Wahre so ein bisschen kennenlernen wollen? Und wie viele sind einfach nur aus Fitnessgründen, sage ich jetzt mal bei dir? Weißt du, was ich meine? Weil es gibt ja speziell in der Kapap oder in der Krav Maga-Szene, wenn man da jetzt schon ein bisschen länger bei ist, sucht man sich ja schon Leute raus, die, ja, die schon wirklich Experten sind in das, was sie tun. Da gehörst du ja eindeutig dazu. Wie viel merkst du selber kommen und suchen wirklich nach qualitativ gutem Training?
Die wenigsten. Ich steuere es tatsächlich für mein Gym selbst. Ganz einfach, weil ich sage, diesen Kapab-Bereich bringe ich nur Teile davon meinen Zivilisten bei. Und jetzt so ein bisschen Werbung quasi in eigener Sache. Ich bin bei Hansefit Mitglied oder beziehungsweise mein Studio. Und da ist jetzt gerade so die Gewerkschaft der Polizei hat sich diesem Hansefit-Konsortium angeschlossen. Und das heißt, die ganzen Polizisten können Mitgliedschaft dort erwerben und dürfen in allen angeschlossenen Studios trainieren, so wie Urban Sports Club. Vielleicht auch für den einen oder anderen Zuhörer hier interessant, da mal reinzuschnuppern. Und ich werde dann von Hansefit bezahlt. Hat den Vorteil bei mir, ich habe in unmittelbarer Nähe von Kiel zwei Ausbildungsstätten der Polizei. Und die ganzen Jungs sind dann Mitglied bei der Gewerkschaft Polizei oder auch die Mädels, Entschuldigung. Und die kommen jetzt vermehrt zu mir ins Training. Und die haben tatsächlich auch Interesse an genau dem. Also die wollen was für ihren Einsatz, ob sie jetzt in eine Hundertschaft gehen, ob sie Streife gehen oder was auch immer, da wollen die was lernen. Und dann müssen wir halt auch sagen, okay, bei euch ist es eben nicht mehr das Knie auf dem Hals und dann jetzt hier nochmal draufballern, weil das Ende ist einfach ein anderes. Das Ende heißt, wir müssen die Leute unter Kontrolle bringen, wir müssen sie fixieren. Wir haben aber auch als Vorteil, Kollegen immer dabei. Wir agieren in der Regel nicht alleine, so wie dieses typische Krav Maga-Training. Du wirst ganz alleine in der Situation und musst jetzt einmal aus der Situation raus und teilweise gegen viele, viele Gegner antreten. Beim Kapab hast du halt immer noch dein Buddy dabei. Und es ist jetzt auch unerheblich, ob das Polizei oder Militär ist, weil beide arbeiten im Buddy-Team. Und dann ist es für mich interessant, Input zu bekommen von den Taktiken und Techniken der Polizei, die ich wiederum in mein Training mit einfließen lassen kann und dann wieder den Move mache und sage, pass mal auf, also das ist das, was wir im Kapab unterrichten und das müssen wir ein bisschen nachjustieren, weil ich kann nicht das israelische, die israelischen Einsatzszenarien 1:1 auf die deutsche Polizei umlegen. Mhm. So, um die Frage zu beantworten, circa 10-20%.
Jetzt ist aber zumindest eine stolze Zahl schon mal. Jetzt ist es bei mir natürlich beim Training genau das Gleiche. Wir haben natürlich auch Polizisten, die zu uns kommen. Du bekommst das natürlich auch mit. Du hast natürlich noch einen anderen Background, einen anderen Eindruck. Wenn dir die Leute, Polizisten, jetzt erzählen, wie deren Ausbildungsprogramm gerade was so fixieren, du hast es gerade angesprochen, Knie auf dem Hals und so, wenn die denen davon erzählen, Wie sehr nervt es dich, gerade so als Experte, wo du siehst, Polizei, also ich bekomme es wie gesagt mit, dass ich denke, es ist lange an der Zeit, dass mal wirklich so ein bisschen die ganze Sache überholt wird. Ich hatte schon in der Vergangenheit mit einigen Gästen darüber gesprochen, gerade dieser Lobbyismus, der sich da in der Polizei so ein bisschen breit gemacht hat, was so das Selbstverteidigung oder Kampftraining, Nahkampftraining generell angeht, ist ja ziemlich weit nach hinten, so wie hier in Deutschland halt. Auch das Internet, dass die da auch 10 Jahre, 20 Jahre hinten dran hängen. Wie sehr merkst du das?
Ja, es gibt, also es kommt immer so ein bisschen auf den Schlag Mensch an, der jetzt gerade vor mir steht. Aus meiner Sicht muss ich sagen, also auch ich, also mich nervt es nicht. Ich finde es aber teilweise schade, dass man eben an Althergebrachten ist, weil so das deutsche ISO-Prinzip haben wir schon immer so gemacht, ja. Machen wir auch weiter so. Ja. Aber es haben sich halt die Einsatzszenarien auch geändert. Also das, was den Beamten auf der Straße begegnet. Und jetzt ist auch nicht alles Gold, was glänzt, was aus Israel kommt. Mhm. Aber doch in diesem Bereich, wie kann ich Menschenmengen managen und wie kann ich möglicherweise Crowd Riot Control eben durchführen, da haben sie nun mal wirklich eine sehr, sehr gute Erfahrung und die kann ich eben mit einfließen lassen. Und jetzt kommt schon wieder so ein bisschen deutsche Geschichte mit rein und sage, ja, das dürfen wir jetzt wieder nicht, weil das könnte jetzt irgendeine Minderheit stören und deshalb tun wir es extrahieren. Ich mache es wirklich so ein bisschen abstrakt, um jetzt hier auch keinen auf den Schlips zu treten. Aber es hindert die Beamten teilweise in einer effektiven Durchführung von dem, was sie tun dürfen. Ja, und ich glaube, da das Top-Down-Prinzip könnte funktionieren, wenn irgendeiner oben auf die Idee kommt und sagt, hey, habe ich mir angeguckt, finde ich viel besser und wir führen das jetzt ein. Das ist aber nur ein Wunschdenken. Du kannst das quasi eigentlich nur von unten herauf so ein bisschen ranführen und sagen, guckt es euch doch mal an, kommt zu mir oder wir kommen zu euch, wir bringen es rein, verwendet es mal, lasst uns zusammen trainieren und so ein bisschen den Überzeugungstäter zu spielen. Das ist zumindest die Idee, die ich gerade hier vertrete und da ich halt, wie gesagt, zwei, also einmal in Eutin, einmal in Altenholz hier oben die Schulen habe und gerade die Leute, die da drin sind, die erzählen es ja auch. Die erzählen es dann und sagen, hier, das haben wir beim Toto gelernt oder gesehen, können wir mal ausprobieren und es wird. Also vor 10 Jahren war ich noch nicht so weit wie jetzt.
Ja, es ist halt eine Sisyphus-Arbeit. Genau. Also wie gesagt, ich bekomme es ja auch mit, dass Leute, die dann die Ausbildung bei der Polizei gemacht haben und sind dann bei uns beim Training, sagen, dass die Sachen, ich kann es wie gesagt nur wiedergeben, das, was man mir sagt, ne? Dass was sie bei der Ausbildung gelernt haben, halt nicht umsetzen können. Und wenn sie es umsetzen wollen, wäre es nicht so effektiv, wie sie es gerne hätten. Und ich denke mal, wenn unten die Leute dann ihre Freizeit verbringen, eigentlich mit dem, was sie eigentlich in der Ausbildung lehren sollten, um sich sicher zu fühlen auf den Straßen, dass das unten dann immer dann so ein bisschen von Polizeibeamten zu Polizeibeamten weitergegeben wird und selten nach oben reicht, weil ganz ehrlich, die da oben wollen nicht wissen, was die in ihrer Freizeit tun und ob sie mit dem System glücklich sind. Ich sehe da immer noch diesen Lobbyismus, der sich wirklich in den alten Strukturen da so festgesetzt hat, dass diese alten Sesselfurzer, ich nenne sie jetzt mal so, oben wirklich sitzen und sagen, so wie du gerade gesagt hast, ja, es läuft doch schon seit 30 Jahren gut, ist doch alles in Ordnung. Ich glaube, wir brauchen erst, tut mir leid, wenn ich das jetzt sagen muss, vielleicht so ein George Floyd Vorfall, dass oben vielleicht jemand wach wird und sagt, ey, so können wir nicht mehr weitermachen.
Ja, wobei da war ja auch das Bein auf dem Hals. Das ist schon eine Technik, die.
Ja, aber das war dann auch. Herkommt. Gut, aber das war mit Sicherheit keine Technik, die in der Polizei gelehrt wurde.
Nee, und da, ich glaube, da schließt sich auch der Kreis. Also, es sind dann vielleicht welche, die eins, vielleicht zweimal die Woche, vielleicht auch noch unregelmäßiger zu irgendeinem Training gehen. Nennen wir es mal grob Selbstverteidigung. Und dann was mitkriegen und es dann versuchen, in Einsatzszenarien zu ändern. Und dann passieren möglicherweise so Sachen wie bei George Floyd. Ich meine, es ist aus meiner Sicht überhaupt nicht verkehrt, das Knie auf den Hals zu setzen.
Nur keine aber neuneinhalb halt, Minuten nicht, ne?
Genau, wollte gerade sagen, nicht 10 Minuten lang. Ja, es sind immer nur, und jetzt kommen wir auf eine Sache, wo die Trainees aus meiner Sicht keine Lust drauf haben, weil man ihnen das erklärt. Pass mal auf, also so und so funktioniert der Körper, dein Knie, das ist da oben irgendwo an der Halsschlagader. Wenn ich da drauf drücke und dann unterbricht das eben die Blutzufuhr, der Körper schaltet ein Notprogramm und unten passiert eine Ohnmacht. Mhm. Wenn jemand ohnmächtig ist, kann ich einfach diesen Druck nicht mehr aufrechterhalten. Dann sind wir ja schon wieder im Bereich, dass ich sogar erste Hilfe leisten muss. Und wenn man dieses Verständnis erzeugen will, in einem Training, wo die meisten ja gekommen sind, um ja, Techniken zu lernen, sich auszupowern und so weiter, alles ihre Berechtigung. Aber es passt halt dann nicht zum normalen Dienst. Und ja, dann ist der Toto da und macht den Erklärbär und erklärt es. Und Gott sei Dank kommen zu mir deswegen eigentlich auch nur gute Leute, die das wirklich auch hören wollen und lernen wollen. Vielleicht habe ich deshalb ein paar weniger Mitglieder, weil ich dann doch nicht so sexy bin, wie andere sich das vielleicht unter diesem Deckmantel, oh guck mal, Bundeswehr, Kapab, Krav Maga und so weiter vorstellen.
Jetzt ist natürlich, nachdem das mit George Floyd passiert ist, in den USA, ich glaube, kurze Zeit später wurden bestimmte Techniken auch direkt verboten. Also, dass du überhaupt mit einem Knie jemanden auf dem Boden hältst. Sei es, liegt der auf dem Bauch. Du darfst nicht mehr dieses aus dem klassischen BJJ, Knee on Belly, dürftest du nicht mehr anwenden. Du dürftest ihn nicht mehr mit dem Knie am Rücken unten halten. Das ist dann natürlich noch schlimmer für die Leute, weil sie dann komplett durcheinander sind und sagen, ja, wie soll ich ihn denn jetzt auf dem Boden festhalten? Ne? Das kommt ja auch noch dazu, dass die Leute dann so eine Panik bekommen, gerade auch so von der Polizei, dass sie sagen, ey, wir müssen jetzt wirklich drauf aufpassen, wie wir die Leute fixieren. Und sich dann keinen Expertenrat zur Hilfe holen und dann einfach mal eben so behaupten oder bestimmen, ja, ihr haltet den jetzt nur noch mit flachen Händen auf dem Boden. Was natürlich unmöglich ist.
Also ich versuche dann zumindest für meine Teilnehmer irgendwie Lösungsansätze zu entwickeln. Und jetzt nur mal denn als Beispiel dieses Knie auf den Kopf oder auf den Bauch, kann ich halt auch mit dem Ellbogen machen. Es ist auch effektiv, nicht ganz so effektiv wie das Knie. Aber es ist dann doch wieder eine Möglichkeit, um eine Abwandlung durchzuführen davon und eine kurzfristige Kontrolle da zu erreichen, bis ich eben die Handschellen angelegt habe oder bis der Kollege mit am Tathergang ist oder am, ich wollte gerade sagen, am Opfer, aber ist ja auch, das muss man vielleicht rausstreichen. Nein, also an demjenigen, den es eben zu fixieren gibt. Mhm. Und aber wie kriegt man es rein? Also wir versuchen seit Jahren, das Krav Maga in die Bundeswehr zu kriegen. Wir haben.
Woran scheitert es? Ich meine, du bist ja jetzt bei der Bundeswehr ja schon jemand, der da Ordentliches geleistet hat. Du musst ja auch Kontakte haben. Ihr müsst euch ja auch so ein bisschen austauschen. Woran scheitert das?
Also witzigerweise ist schon letztens mal wieder so ein Ansatz gewesen, wo eine Person ein Krav Maga Lehrgangssystem in die Bundeswehr einführen wollte und hat auch in Teilen die richtigen Strippen gezogen. Und dann klingelte tatsächlich in meiner Firma das Telefon und sagte, ich bin also nicht alleine, ich habe noch einen Mitstreiter der ist auch sehr bekannt in dem Bereich der Bundeswehr-Ausbildung. Das ist unser Dino. Und der sagt, hier, Dino, Toto, könnt ihr uns da mal einen Tipp geben? Was ist denn das eigentlich für einen? So, jetzt kenne ich den auch ganz gut und muss sagen, also der kann das schon gut. Woran ist es am Ende gescheitert? Die Bundeswehr ist ein unheimlich langsames System. Das ist ja auch das, was immer kritisiert wird. Und wenn ich jetzt eine Ausbildung, einen Ausbildungsteil daraus verändern möchte. Und dann muss er ins Gesamtsystem reinpassen. Also er muss dann passen, wenn die Leute frei haben, wenn sie ihre Laufbahnlehrgänge fertig haben, wenn sie ihre Fachlehrgänge fertig haben.
Das ist schlimmer wie bei den Beamten.
Ja, es sind ja Beamten.
Ja, aber ich sage jetzt mal so die Beamten im Beordnungsamt oder so, wo überhaupt nichts läuft.
So, und wenn man jetzt den aktuellen Beschaffungsprozess und es ist jetzt auch egal, ob ich einen Panzer beschaffen muss oder ob ich ein neues Training beschaffen muss. den Beschaffungsprozess anguckt, und dann kann man sagen, von Erstzündung bis Einführung oder bis jemand sagt, alles klar, hier Toto, jetzt nehmen wir das, vergehen 5 Jahre, also mindestens. Und als ich damals zur Bundeswehr kam, 95, kleiner Matrose und kam auf ein großes Schiff, aus Frankfurt kommend, war für mich ja schon die Hölle. Ne? Also ich, geil, jetzt kommst du aufs Schiff. Ich habe überhaupt nicht realisiert, dass List auf Sylt überhaupt nicht so einen Hafen hat, dass da Kriegsschiffe liegen könnten. Mhm. Ja? Da war dann die Marineversorgungsschule und da habe ich dann im Hörsaalgebäude gesessen. Und meine Kämpfe habe ich auf dem Deich ausgetragen. Also das war so ein bisschen, als ich dann endlich auf dieses Schiff kam, nach 3 Monaten Grundausbildung, da lag das dann in Kiel. Auch wieder total bescheuert, weil die liegen eigentlich in Wilhelmshaven. Das lag nämlich in der Werft und wurde gerade noch gebaut. Und witzigerweise, als es dann fertig war im November 1995, war das Schiff exakt 22 Jahre alt.
Ist das nur in Deutschland so?
Nein.
Also ist schon weltweit, dass die anderen ähnlich arbeiten, von der Schnelligkeit her?
Ich wollte es gerade ein bisschen einschränken. Nein, es ist nicht nur in Deutschland so, aber es ist in Deutschland am schlimmsten.
Okay.
Also das ist echt unglaublich und es ist tatsächlich hausgemacht. Und wie kriegt man das jetzt irgendwie rund? Es gibt Wege, und zwar die Wege der dezentralen Beschaffung. Und deshalb ist auch gerade bei uns im Bereich Krav Maga, Kapap, alles, was irgendwie mit Einsatzszenarien, es geht ja auch in Waffenhandling und so weiter, sind die Spezialkräfte oder die spezialisierten Einheiten, in Klammern, nur wir dummen Deutschen tun dort irgendeine Abstufung machen. Mhm. Also in Amerika oder in anderen Ländern gibt es eben keine spezialisierten Kräfte und keine Spezialkräfte, das sind per se alles Spezialkräfte. In Deutschland unterscheiden wir da sehr und das macht es auch immer wieder zu sehr angreifbar. So, wir machen die Klammer zu. Die Jungs haben ein relativ hohes Handgeld, das nennt sich eben dezentrale Schaffung. Das heißt, sie dürfen zu einer bestimmten Summe, darf der Chef dort Einkäufe tätigen. Und deshalb holen die sich dann halt jemanden mit ran. Und wenn jetzt, nehmen wir wieder das Beispiel Kommando Spezialkräfte, ob das jetzt Marine oder Heer ist, dann sagen, hey, der Lehrgang, der war richtig gut, da konnten wir richtig was für unsere Szenarien rausziehen, dann hat es eine größere Chance, schneller in die Bundeswehr eingefügt zu werden. Und dann fällt aber auch mal so ein Kommando auf so einen Instructor Zero rein. Das ist, weiß nicht, ob
ich kenne den.
Ja, der
mit ist halt der Italiener, ne?
Genau, ja. Der mit Sicherheit ein begnadeter Schütze ist, aber halt kein Special Forces Mann.
Ach, hatte die Bundeswehr ein Seminar mit diesem Instructor Zero?
Na, jetzt muss ich auch den Schleier des Schweigens drüber hängen. Also sagen wir mal, es gibt so eine Einheit, die sehr bekannt ist, unten im Schwarzwald, die mal so ein Seminar gemacht hat.
Also die Lehrgänge, das ist auch gang und gäbe, dass die Bundeswehr dann ab und zu mal Lehrgänge macht von irgendwelchen bekannten Leuten und sagt, wir wollen mal einfach mal woanders reinschnuppern. Das ist gang und gäbe?
Ja, zumindest bei diesen Einheiten, von denen wir gerade sprechen, dass die das mal machen. Und es wird dann auch vom Unterbau. Der Unterbau bringt es rein und sagt, hey, habe ich gesehen. Und natürlich werden die auch überprüft. Und ich will jetzt diesem Instructor Zero auch nicht wehtun. Ich folge dem tatsächlich auch und finde eigentlich manche Sachen ganz cool, die er macht, aber sie sind halt nicht soldatentauglich.
Was hat er für einen Background? Ich meine, ich hatte ihn damals auf Ich hatte ihn damals auf Funker Tactical gesehen, erste Mal. Und er hatte, glaube ich, zusammen ein Video mit Dagmar Kaida gemacht, wie Dagmar Kaida, ich glaube, innerhalb von 10 Metern mit dem Messer auf ihn zurennt und er musste die Knarre dann ziehen. Also ich glaube, Instructor Zero ist, glaube ich, nur was Waffen angeht, glaube ich, bekannt. Ist das richtig? Oder hat sich da was geändert? Okay.
Nee, und er macht das auch nochmal. Er macht das ja auch gut. Aber es ist auch wieder wie die Jungs, von denen ich vorhin gesprochen habe, verkauft sich als etwas anderes. Ja? Bleib doch bei dem, was du bist. Ja? Und überzeug mit dem, was du kannst. Und wenn die Leute dann sagen, hey, das ist geil, was du da machst, dann musst du doch nicht noch sagen, ja, und ich war auch mal Special Forces. Und wenn dann einer mit Sachverstand drauf guckt und sagt, ja, du Trottel, hast aber nur 6 Monate Wehrdienst geleistet, kann gar nicht sein, dann verliert ein, ich sag jetzt mal, guter Mann mit guten Skills komplett seine Reputation.
Kann es vielleicht sein, dass er, wenn er sagt, ja, weiß nicht, ich habe 20 Jahre Hausmeister war ich und habe einfach nur das Hobby Waffe, dass das dann auch weniger glaubwürdiger rüberkommt, dass die Leute deshalb irgendwie solche Sachen erfinden?
Natürlich.
So, weil wenn jetzt, ich sag jetzt mal so, wie du gerade gesagt hast, der Unterbau ankommt und sagt, hier, wir haben jemanden, Instructor Zero, der ist gut mit der Waffe und dann von oben gefragt wird, was hat er denn für eine Biografie? Und die sagen, weiß ich nicht, der war 10 Jahre Busfahrer und hat danach irgendwie 450-Euro-Job gehabt, dass der dann oben sagt, das kann nichts sein? Oder sagst du, nee, so blauäugig sind die nicht, also so gestrickt sind die nicht, dass die sagen, nee, wir gucken uns das Ganze mal an?
Ich würde jetzt gerne sagen, so blauäugig sind die nicht. Hm. Aber ja, genau das passiert ja immer wieder. Also der Instructor Zero ist nur ein Beispiel. Was diese Art von Menschen, ich nehme jetzt den Instructor da als Beispiel, die sind unheimlich präsent im Internet. Mhm. Mhm. Auch mit allem, was irgendwie Medien zu tun hat, die können sich gut verkaufen. Und unsere Spezialisten, also vielleicht Ex-Soldaten, vielleicht sogar Ex-Kommandos, die ausgeschieden sind, aus welchen Gründen auch immer, und haben ihre Skills weitergebildet, haben sich auch noch andere Skills angeeignet. Auch beim Militär ist man ja auch so ein bisschen beschränkt auf das, was der Dienstherr einem zugesteht. Und wenn man jetzt auf einmal raus ist, ist so mein Eindruck selbst, konnte ich mich auch ganz anderen Dingen mal öffnen. Ich konnte auch mal in den osteuropäischen Bereich reinschnuppern und von denen was lernen. Das ging ja gar nicht vorher, weil das ist ja das quasi Feind, sonst wird ja gerade wieder aufgebaut. Aber jetzt sollen wir nicht politisch werden. Mhm.
Nee, bitte nicht, sonst kriege ich wieder einen Shitstorm.
Dann, ja, genau. Und dann tun die diese Menschen sich anbieten, was zu unterrichten. Und dann nimmt man die nicht, sondern nimmt also einen Instructor Zero. Ja, das ist ja wie bei den Italienern, ja, also ja. Italiener, die waren schon immer dafür bekannt, dass wenn ein Angriff kommt, sie als Erste vom Schiff springen. Das ist, okay, das war jetzt wieder der Shitstorm, bitte dann auf meiner Seite jetzt nicht zu rufen.
Ja, ich fand den gut, ich unterschreibe den auch, also beide an mich.
Ja, okay, sehr gut. Das ist so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, es mag auch so ein bisschen die Zeit oder die Zeit sein, dass man auf sowas reinfällt, und ich kann mich selbst nicht davon freimachen, dass ich auch schon auf sowas reingefallen bin, dass ich mir schweineteure Seminare gegeben habe.
Von? Kannst du den Namen nennen? Um andere jetzt auch zu schützen.
Um andere jetzt auch zu schützen.
Ja, kann ja sein, dass jetzt gerade einer genau diesen Namen auf seiner Liste hat und sagt, da, wenn das nächste Seminar kommt, bin ich dabei. Was hältst du zum Beispiel von diesem, wie heißt der Belgier? Ach, alle wissen jetzt, alle schreien jetzt den Namen.
Also Belgier, die haben ja meistens was mit Kindern zu tun, oder?
Nächste Shitstorm.
Oder war das die katholische Kirche?
Ach, wie heißt er? Mastro.
Ich weiß,
Fred Mastro. Was hältst du von ihm?
Ich habe ihn noch nie live gesehen und beschäftige mich ehrlich gesagt nicht damit. Okay. Kann ich nicht beurteilen. Aber ich möchte explizit einen Namen nennen, weil ich sage, vielleicht ist das ja auch nur für mich nicht richtig gewesen. Hm. Und mittlerweile habe ich so eine Selbstreflexion durchgearbeitet bei mir, dass ich sage, okay, ich war auf einem Seminar, es hat Geld gekostet. Es hat mir zumindest gebracht, dass ich festgestellt habe, dass meins, was ich mache, viel geiler ist. Mhm. Aber ich habe bislang auf jedem Seminar was gelernt. Ich mache zum Beispiel jetzt selbst im Oktober ein Seminar mit Moshe Katz, einem Instructor aus Israel, der einen anderen Ansatz hat und auch einen, den ich nicht zu 100% teile. Mhm. Aber wer den Typ mal gesehen hat, muss sagen, wenn der es erzählt, dann wird es irgendwie rund, und bei ihm funktioniert es dann halt auch. Und ein paar Sachen sind echt cool, die da macht. Und da nehme ich mal Mehrwert raus.
Mosche Katz ist so 50-50. Ich höre von der einen Seite viel Gutes über ihn. Ich höre von der anderen Seite viel, dass da auch viel, ich sag jetzt mal, ja, Schmu so ein bisschen betrieben worden ist. Ich kann mir da keine Meinung drüber bilden, weil ich kenne ihn auch nicht persönlich. Ich habe viel über ihn gehört, aber so wie du jetzt gerade gesagt, 50-50. Leute, die ihn gut finden, Leute, die ihn nicht gut finden. Aber du sagst, das,
Genau.
was er macht, ist für dich plausibel und qualitativ gut.
Nicht alles. Also gerade wenn wir so ein bisschen in Waffenabwehr gehen, muss ich sagen, finde ich einige Dinge, die er macht, sehr,
Fragwürdig.
ich nenne es lieber mal blauäugig.
Okay.
Und da sehen wir im Prinzip das, was ich eingangs gesagt habe, dass ich halt dem Zivilisten nicht eins zu eins Militärsachen beibringen kann. Und wenn die dann über die Zeit auch noch verwässern, kommt eigentlich am Schluss nur Scheiße bei raus. So, dann ist er ja einer, also ich will jetzt mal kurz ein bisschen die Lanze für ihn brechen. Er macht unheimlich viel auf Videobasis und spielt aber immer nur so 10, 15 Sekunden Sequenzen aus. Und in diesen Videos, die er ausspielt, die natürlich auch rumgehen, sind auch falsche Techniken mit drin. Wenn du jetzt bei ihm quasi Mitglied bist und dann bekommst du diese Sequenzen alle und immer wieder auch die Erklärung. Guck mal, also so sollt ihr es nicht tun. Das wird aber im Video selbst nicht kommentiert, sondern kommen natürlich auch teilweise echt skurrile Videos raus. Ich habe es ihm auch schon mal gesagt, wir stehen so ein bisschen im Austausch, aber ich stehe auch mit unheimlich vielen Israelis im Austausch, weil ich es interessant finde, deren Meinungen zu hören. Und für mich, und jetzt breche ich mal wieder zurück, also Moshe Katz, guckt es euch an, kommt im Oktober zu mir, bewertet es danach selbst, ob es gut ist oder nicht. Es wird auf jeden Fall ein cooles Event. Zurück zu IKF. Mir wurde bei der IKF erstmals klar, wie alles zusammenspielt. Also das eine System, Krav Maga XY, unterrichtet den Move so. Dann kommt Krav Maga AB um die Ecke und unterrichtet den Move so. Und dann kommt noch ein drittes Krav Maga-System um die Ecke oder Organisation. Das unterrichtet den gleichen Move nochmal in der dritten Abwandlung. Und als ich dann meinen IKF-Instructor gemacht habe, der sagte dann, pass mal auf, Toto, wir gehen immer erst raus, dann beginnen wir rein. Und dann gehen wir auf den Boden. Also es ist immer ein Dreiklang. Wir versuchen. Und dann haben genau diese drei Moves, von denen ich gerade gesprochen habe, haben eine Einheit gebildet. Und mir wurde erstmals klar, hey, das gehört ja alles zusammen. Nur da hat irgendeiner gesagt, hey, mein Krav Maga ist viel besser. Ich nenne das jetzt halt mal das beste Krav Maga, das du in Deutschland kaufen kannst. Und unterrichtet nur einen Teil dieser drei Moves. Und das ist das, was mich tatsächlich am Schluss dann sehr abgeholt hat. Und mir ist dieses alles, was noch drumherum ist, diese Schießausbildung, weil ich ja selbst auch Schießlehrer bin und unheimlich viel Masse mache. Also tatsächlich ist es eines meiner größten Gebiete, auf denen ich arbeite, die Schießausbildung. Das macht mir dann halt Spaß, weil so alle meine Skills, alles, was ich so in meinem Lebenslauf mittlerweile über die letzten 50 Jahre zusammengetragen habe, im Kapab irgendwie so zusammenfindet. Und ja.
Klingt ganz einleuchtend. Jetzt kannst du mir, wenn im Oktober dieses Seminar ansteht, auch nochmal später kurz sagen, wann das stattfindet, weil wenn Leute
Na
da aus
klar.
dem Norden kommen oder sagen, ist mir egal die Entfernung, ich fahre bis nach Kiel hoch, da habt ihr doch bestimmt noch ein paar freie Plätze. Welche Lehrgänge oder Seminare könntest du generell empfehlen? Wenn jetzt Leute zuhören und sagen, Mensch, ich würde jetzt gerne mal wirklich was qualitativ Gutes machen, wo auch du hinterstehst, wo du sagst, also bei dem oder bei der lohnt sich immer ein Seminar. Hast du da spontan irgendwie ein paar Namen im Kopf?
Ich habe Namen im Kopf und ich will weder den einen bevorteilen noch den anderen benachteiligen. Und deshalb möchte ich den Eingangssatz sagen, Seminare, die ich persönlich gut finde und gute Trainer sind. Das ist für mich auf der einen Seite ist das Carsten Draheim, ganz klar von der Gravolution. Das hat nicht nur was damit zu tun, dass ich auch selbst bei der Gravolution bin. Aber hier haben wir einen, der einfach brennt für die Sache. Der brennt für die Sache und du kannst das bei ihm spüren und er kann unheimlich gut Dinge rüberbringen. Finde ich als eine ganz große Trainerpersönlichkeit. Ich habe allerdings auch schon mit vielen anderen trainiert, mit denen ich jetzt einfach persönlich nicht mehr grün bin, aus welchen Gründen auch immer, die aber auch geile Trainer sind. Und wenn man zum Beispiel in den Norden von Deutschland kommt, muss man unbedingt mal bei diesem Toto Scheuesand vorbei.
Ja, also der, habe ich schon mal was von gehört, ja?
Ja, der ist einfach gut. Der ist klein, rund, dick, hat einen Bart und eine Glatze und kann es trotzdem ganz gut rüberbringen. Nee, um vielleicht noch einen Namen ganz besonders hervorzuheben, ist Oliver Hoppermann aus Berlin von der Streetwise Academy. Finde ich auch für einen Typen, der weiß, von was er redet. Und es sind nicht unbedingt die lauten Menschen, die da sind, sondern eben die leisen, und da gehört Olli auch dazu. Und es zeichnet die dann immer so aus, dass sie so liebenswert sind. Also es ist bei Carsten und bei Olli das Gleiche. Und es gibt noch bestimmt ganz viele mehr, die ich jetzt vergessen habe. Und es tut mir leid für alle, die ich vergessen habe.
Nee, aber das sind auch schon mal Namen. Ausländische Namen. Ryan Hoover. Kennst du den? Wie stehst du dazu?
Nö, kenne ich nicht. Ich kenne nur die Sachen aus dem Netz. Ich finde gute Ansätze dabei, aber ich stehe auch nicht allem dran. Das muss ich mir alles noch geben. Also ich habe tatsächlich nicht so viel mit den Jungs so Seminare gemacht, da ich selbst permanent Seminare gebe.
Sein Ansatz, ich finde gerade Ryan Hoover vom Typen her und vom Ansatz her finde ich ihn extrem entspannt und eigentlich so ähnlich, so wie du gerade deinen Kollegen beschrieben hast, der brennt so ein bisschen für die Sache. Nochmal kurz zurückzukommen auf die Bundeswehr. Was lernt man denn da im Nahkampf? Gibt es da spezielle Systeme, die Bundeswehr schon aufgenommen hat, seit Jahren dran festhält?
Ja. Also erstmal gibt es eine ZDV, also eine zentrale Dienstvorschrift, militärische Nahkampf für alle Gruppen. Und das ist noch alles sehr, sehr steif und sieht irgendwie so vorsintflutig aus. Es hat aber über die Jahre Wing Chun unheimlich viel Platz reingenommen, weil auch WT durchaus eine wirklich gute Sache ist. Ich finde, sie ist militärisch eben nicht zu gebrauchen, was nicht heißt, dass WT gut schlecht ist. Aber das ist tatsächlich viel mehr drin. Und wenn dann auch wieder unsere Top-Einheiten dann sagen, hey WT, wir trainieren WT, und dann sagen andere wieder, oh, das ist aber cool, und dann machen wir das auch, und dann fließt das eben so ein. Und es sind unheimlich viele, die selbst privat auch teilweise Trainer, Instructor, Black Belt, was auch immer sind, und die abends dann Trainings anbieten in ihren Einheiten, habe ich auch gemacht, und über den Weg eben dann Einfluss drauf finden. Wenn du diese ZDV, ich habe jetzt den Nummerncode nicht mehr im Kopf, aber den Nahkampf aller Truppen nimmst, oh, das ist echt grauselig, was da drin steht. Aber auch hier geben sich einige Leute, die ich auch kenne, Mühe, das zu ändern und zumindest mal die Bilder abzudaten, die da drin sind, und nicht den Strichmännchen mit dem Bleistift da reinzubringen.
Ja. Also hat da Kernspecht auch schon so ein bisschen den Fuß drin bei der Bundeswehr?
Hat er. Und ich finde den, also er wohnt bei mir um die Ecke. Er ist auch Kunde von mir, darf ich das jetzt sagen?
Und inwiefern Kunde? Sicherheitsdienst. Ja, ja. Ach so, okay, ja, wegen dem Sicherheitsdienst.
Im Sicherheitsdienst. Ja, ja. Ja. So, und er ist ein grandioser Trainer und er ist ein unheimlich guter Unternehmer. Also,
ja, aber das sagen mir viele. Ich kenne ihn nicht persönlich. Ich weiß, dass man ihm sehr viel zu verdanken hat, gerade was WT angeht. Und ich möchte jetzt aber nicht, dass hier ein falsches Bild auf mich gelegt wird, weil immer heißt hier, ihr sprecht schlecht über WT. Nein, ich habe bis jetzt immer noch keinen gefunden, der mit mir gern über WT redet. Ich hatte mit ihm damals so ein bisschen Kontakt gehabt, aber er hat es abgelehnt, weil er gesagt hat, er hat es nicht nötig. Ist ja auch in Ordnung. Aber jedes Mal, wenn ich mit Leuten spreche, über Kernspecht, kommt immer dieses Argument: Er ist ein guter Unternehmer.
Ist er ja auch.
Ja, also, aber das ist dann halt für mich keine Aussage, dass einer gut ist in dem, was er tut. Also ist halt für mich, er hat ein Geschäft großgezogen. Ne? Die Sachen, die ich jetzt sehe, diese klebenden Hände und mit diesem Wegpushen, was ich persönlich immer ganz, ganz furchtbar finde, zeugt jetzt für mich als Laie, der mit WT überhaupt nichts am Hut hat, immer davon, dass ich denke, er ruht sich so ein bisschen auf seine Lorbeeren aus und steht immer noch so als Großmeister über allen drüber. Das macht ihn für mich ein bisschen unsympathisch. Wie gesagt, sportlich, also, was er alles geleistet hat, will ich gar nichts gegen sagen. Würde ich auch nie machen. Er hat ja auch, glaube ich, damals in den 70ern ein sehr gutes Buch geschrieben. Bin ich leider noch nicht zugekommen, habe es aber hier liegen. Also wie gesagt,
Welches meinst du?
Der hatte, jetzt muss ich mal selber gucken. Ich habe da
schon. Ich kenne ein Buch, das habe ich auch mehrmals gelesen. Das heißt Vom Zweikampf.
Ja, das meine ich.
Ach so, das war schon in den 70ern.
War das nicht 70er? Warte mal,
ich guck weiß mal nicht. Also es ist auf jeden Fall ein gutes Buch. Und jetzt muss ich auch sagen, ich weiß nicht, ob jeder WTler verstanden
87,
hat.
Entschuldigung, 87.
Na, du hast einfach die Zahlen. ich weiß nicht, ob jeder WTler verstanden hat, was er mit diesem Buch sagen will. Weil eigentlich hätte das auch ein Krav Maga-Trainer schreiben können. Weil er dort beschreibt, macht nicht so viele Techniken, macht lieber weniger, weil jede Technik durchläuft ja auch den Denkprozess im Kopf und es macht euch langsamer. Ist also nur so eine These, die da eben drin steht. Und ich habe tatsächlich bei ihm selbst nicht trainiert, aber hier in Kiel, wenn du in Kiel trainierst, das ist halt der alte Budo-Zirkel von Großmeister Kernspecht, dann ist halt noch ein bisschen, es schwebt überall dieser Großmeister über dir. Und ich kann es nicht bewerten und mag es eigentlich auch nicht tun, weil er hat in seinem Bereich tatsächlich was geschaffen.
Natürlich.
Und weshalb großer Unternehmer, das ist vielleicht auch mein Rettungsanker, wo ich sage, ja Mensch, da kommt auch so ein bisschen Neid durch. Das hast du richtig geil aufgezogen, junger Mann.
Ja, Neid würde ich jetzt zum Beispiel nicht, würde jetzt bei mir nicht lostreten, aber ich finde
es,
ich weiß, was du meinst, aber ich finde es dann immer schade, wenn jemand das System hier rübergebracht hat. Und wie gesagt, dieses Buch wurde mir von Leuten empfohlen, die wirklich eine Nummer im Kampfsport sind und die wirklich sehr viel kritisieren und sagen, das Buch ist wirklich richtig gut. Deswegen habe ich mir das auch geholt. Nur,
dann liest es dir durch, ich finde es auch richtig gut.
Gut. Aber ich finde es immer noch sehr schade, wenn man dann über so jemanden spricht und statt großer Trainer oder großartige Persönlichkeit dann immer dieses Wort Unternehmer kommt. Weißt du? Dann denke ich immer, ist dieses Unternehmen jetzt ein bisschen in den Vordergrund gerückt? Weil, na klar, es ist auch ein Geschäft.
Bestimmt.
Ja? Und das finde ich dann immer dann so schade.
Ich finde es auch irgendwie ein bisschen schwierig. Ich will von mir auch beispielsweise Gürtel einführen. Warum? Weil ich einige Schüler habe, die das motivativ brauchen. Also diesen nächsten Schritt, die wollen wissen, dass sie jetzt ein Level geschafft haben oder ein Gürtel, wie auch immer diese Prüfung dann aussieht. Ich selbst bin aber einer, der sagt, ich brauche das nicht. Ich habe auch meinen Schwarzgurt gemacht und ich bin stolz drauf. Aber das habe ich tatsächlich nur für mein Ego gemacht. Das musste ich ein bisschen mit streicheln. Ich bin dadurch ja nicht mehr wert. Einige identifizieren sich halt massiv ja über ihre Gürtelfarbe. Und ich weiß auch nie, ob ich den zweiten Dan nochmal machen werde. Ich meine, mach nächstes Jahr die 50 rund. Und ob ich mir das nochmal geben muss, was die Kollegen da mit mir gemacht haben, das weiß ich nicht. Aber beim WT, um jetzt wieder die Brücke zu bringen, da sind so viele Grade. Warum? Warum gibt es so viele Grade? Und das ist, glaube ich, das System hinten dran. Du kommst ja irgendwie nie zum Ende. Also du bist ja nie fertig. Jetzt könnte man sagen, alte Regel, der Weg ist das Ziel und bla bla bla. Ja, aber es kann auch ein gutes Geschäftsmodell hinten dran stehen.
Ja, also wie gesagt, das ist das, was ich so als Außenstehender so jetzt merke, dass so mehr das Geschäft so im Hintergrund steht, im Vordergrund.
Dann reduzieren wir es darauf, dass er bestimmt seine großartigen Erfolge hatte und jetzt halt ein unheimlich gutes System drin gemacht hat und ein super geiles Buch geschrieben hat.
Ja gut, also wie gesagt, das Buch habe ich noch vor mir. Aber ich bin gespannt, weil wie gesagt, ich höre wirklich nur Gutes über dieses Buch. Und nochmal für die, die jetzt WT machen und zuhören, ich habe nichts gegen WT. Und, wenn ihr Leute habt, die gerne mal darüber sprechen wollen, schreibt mich an und sagt mir mal Bescheid, dann kann man in Kontakt treten. Weil ich hatte noch keine Folge über WT und ich würde wirklich sehr, sehr gerne eine Folge über WT machen. Du warst auch bei Celebrity Hunted, wie war das? Ich habe es persönlich noch nicht gesehen, ich habe immer nur die Trailer gesehen. Aber war das eine Erfahrung oder sagst du, muss ich nicht nochmal haben?
Ich hoffe, dass ich es noch mal haben darf. Also
Okay.
es war grandios.
Hat Spaß gemacht.
Es hat Spaß gemacht und was überhaupt nicht rüberkam, was so schade ist, dass das so alles hochprofessionell war. Und da sind ja echt Millionen verwendet worden. Allein die PCR-Tests, die wir beim Dreh machen mussten. 400-Mann-Team, jeden Tag wurde irgendjemand anderer getestet und am Schluss waren da, glaube ich, fast 500.000 nur für die ganzen Tests ausgegeben worden. Aber das nur by the way. Da waren richtig coole Leute dabei und man hätte das ein bisschen besser rausstellen müssen, dass da Leute aus dem Spezialkräftebereich Bundeswehr dabei waren, dass da Spezialkräfte, Polizei waren, dass da Profiler dabei waren, die einfach schon wirklich auch viel geleistet haben in ihrem Leben. Das hätte man vielleicht so in Tutorials nebendran noch erklären können, was das eigentlich für grandiose Menschen waren. Aber wir sind halt keine Schauspieler. Und in Deutschland haben wir tatsächlich einen Shitstorm bekommen. Ist ja alles nicht echt und warum habt ihr den da und da gefunden? Und wer mit dem Kamerateam durch Deutschland rennt, der wird natürlich gefunden. Also es war ein bisschen schwierig, aber nochmal Bravo Zulu, wie man bei uns bei der Marine sagt, also well done. Das war eine ganz tolle Geschichte, die ich gerne nochmal machen würde.
Ja, also ich habe es auch noch nicht gesehen. Gibt's, ist es noch auf Amazon erhältlich?
Es ist noch erhältlich und wir sind auch nicht eingestampft, sondern es ist jetzt aufgrund von Corona tatsächlich dieses Jahr ausgesetzt worden. Und wir haben auch immer noch Kontakt mit der Produktion. Und man muss einfach sagen, Amazon ist ein Weltunternehmen und die achten unheimlich auch auf politische Sachen. Und die haben jetzt aus meiner Sicht richtig, auch wenn ich es ein bisschen schade finde, gesagt, wir haben jetzt gerade eine riesengroße Fluchtbewegung. Ich glaube, die neueste Zahl heute Morgen waren über 5 Millionen Flüchtende aus der Ukraine. Und wir in Deutschland wollen jetzt eine Serie an den Markt bringen, wo es darum geht, Flüchtende zu jagen. Da hat Amazon dann irgendwie gesagt, wir finden, es ist jetzt gerade nicht die richtige Zeit, das zu zeigen. Und deshalb ist es, glaube ich, auch in dem Moment ein bisschen zurückgenommen.
Ja, kann man so und so sehen. Ich verstehe aber, was die
Also
Verantwortlichen.
ich hab auch meine Meinung. Ich finde, man könnte es trotzdem
Ich
tun,
auch.
aber ich kann den Schritt nachvollziehen. Vor allen Dingen, ich habe auch schon Shitstorms bekommen für Sachen, wo ich mich heute noch frage. Jetzt sag mal, Leute, wisst ihr überhaupt, warum ihr das getan habt? Ja, und es ist eben gar nicht
Ich
notwendig.
meine, ich glaube, bleibt jedem selbst überlassen, ob er sich dann die Serie anguckt oder nicht. Das ist das
Nein, nein, die
Gleiche.
müsst ihr
Nein, nein,
angucken.
ich meine wegen der Sache momentan mit
So,
der
ja,
Ukraine.
natürlich.
Ich kann mich erinnern, als das im Februar losging, hatte ich die ersten 2 Wochen keinen Bock, irgendwelche Ballerspiele zu zocken. Also es hat irgendwie sich komisch angefühlt, ne? Wenn dann hast du Battlefield gespielt oder so, das hat sich komisch angefühlt. Aber dann habe ich mir gedacht, gut, mein Gott, die Welt dreht sich weiter. Und es ist ja jetzt nicht so, dass ich Battlefield spiele und weiß ich nicht, Russland überfall oder Ukraine oder so. Also ich denke mal, da müsste man auch so Abstriche machen, dass die Welt, dass es immer irgendwo Kriege gibt und Auseinandersetzungen und Randalen. Das ist uns klar, das wird sich nie ändern. Wie gesagt, ich finde es schade, dass die dann so eine Entscheidung treffen und sagen, wir stellen es erstmal zurück.
Also ich glaube auch, würde man mit offenen Augen durch die Welt gehen. Wir haben so viele Kriege und Konflikte. Was hat sich jetzt am 24. Februar
Geändert.
verändert? Ja, ja, es ist einer mehr dazugekommen. Also ich habe vielleicht auch eine offizielle und eine private Meinung dazu. Und eine von den beiden darf ich nicht bei dir äußern. Ja, nicht, weil sie verboten ist, aber weil sie schon. Ja,
Polarisiert.
sie polarisiert und trifft bestimmt einige Nicken.
Ja gut, aber schade ist dann, dass man auch Meinungen, die polarisieren, direkt auch wieder irgendwie bekämpfen muss. Es gibt ja so viele Leute, die sagen, der hat vertreten eine andere Meinung als ich. Ich muss ihm jetzt die Meinung geigen. Dass man dieses Polarisierende auch nicht einfach mal stehen lassen kann, geht heutzutage sehr, 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 sehr schlecht.
Das ist richtig. Das ist auch eine sehr ja, weise Erkenntnis von dem. Früher konnte man sich mal im Streitgespräch auseinandersetzen und ist danach zusammen ein Bier trinken gegangen. Und die andere Meinung darf existieren, aber ich finde halt, man muss jetzt auch nicht vor jeder Minderheit, die irgendwie denkt, dass sie was zu sagen hat, dann auch einknicken. Und jetzt tue ich das ja gerade selbst. Also ich habe einen anderen Blickwinkel nach meinen gut 15 Einsätzen auf Krisengebiete, als sie vielleicht der Normalbürger hat. Und dann sage ich das aus meiner vollen Überzeugung und der ein oder andere findet das vielleicht dann nicht mehr politisch korrekt und dann nehme ich mich halt lieber zurück und kusche auch. Passt mir tatsächlich auch nicht und trotzdem mache ich es.
Alles richtig, alles richtig. Bevor wir jetzt zu den Empfehlungen kommen, habe ich nochmal eine letzte Frage, weil ich in der Vergangenheit auch öfters auf Leute gestoßen bin, die sagen, ich bin bei der Bundeswehr, aber ich möchte nicht sagen, was ich da mache. Was sagst du zu solchen Leuten, die dann immer so ein Hehl rausmachen?
Vermutlich sind das genau die Leute, die ich als Wannabes bezeichne und die nichts Großartiges geleistet haben.
Lassen wir so stehen. Dann würde ich sagen, kommen wir direkt zu den Empfehlungen.
Gude, die heutigen Empfehlungen werden euch präsentiert von Busty Red.
Hast du Empfehlungen, Thorsten?
Ja, ich habe Empfehlungen. Mir fällt im Moment überhaupt nicht der Name ein dazu. Es gibt auf Amazon Prime eine tolle Serie über Kampfsport. Also aus allen Kampfsport. Nee, die ist schon einen Augenblick älter. Aber da ist halt auch eine Folge dabei über Kapap. Und die ist mit Amit Himmelstein. Und das ist auch im Moment der führende Mann in Israel, der eigentlich Kapab definiert. Und also es muss durch seine Einheit durch, es muss durch seine Schule durch. Und wenn er sagt, die Technik ist gut, und dann wird sie auch weiterentwickelt und eingeführt. Und den findet ihr dort. Und ich habe auch parallel versucht zu googeln, aber ich will auch nicht, dass jetzt gleich irgendein Video hier los. Ich schreibe
es. Es ist aber dokumentationsmäßig oder ist
es? Es ist dokumentationsmäßig.
Ja. Okay.
Es ist auch Thai-Boxen mit drin, es ist Kung-Fu mit drin und es sind immer wieder, ich sag mal, die Persönlichkeiten schlechthin aus den einzelnen Systemen, die dann kurz erklären, was ihr System ausmacht. Und da ist halt, und das ist auch meine Empfehlung, wenn ihr die Möglichkeit habt, einmal bei Amit Himmelstein zu trainieren, wenn er nach Europa oder nach Deutschland kommt. Der Typ ist einfach krass. Der ist einfach krass. Er ist komplett anders als alle anderen. Er ist auch leise, aber er ist mehrfacher Weltmeister im Wrestling gewesen.
Was heißt er ist leise?
Er ist leise, er tut sich nicht so laut präsentieren im Internet. Ja? Mhm. Und er ist auch eine leise Persönlichkeit, also er rennt nicht rum und schreit hier. Aber du merkst halt nach 2 Minuten, dass der Mann Ahnung hat, von was er da spricht. Und eins der geilsten Trainings, die ich bislang genossen habe. Mhm.
Ja, ich war jetzt gerade, während du das gesagt hast, auch nochmal hier auf Amazon, aber ich habe es jetzt auch nicht gefunden. Einzige, was ich hier finde, ist wieder Fight Quest, aber ich denke mal, das meinst du nicht, ne?
Ich muss es tatsächlich gleich nochmal nachschieben, wenn das geht.
Also, wie gesagt, wenn der Thorsten das gleich findet, werdet ihr es mit Sicherheit unten in der Video- oder in der Folgenbeschreibung als Link wiederfinden. Dann könnt ihr einfach draufklicken und werdet auf Amazon weitergeleitet. Meine Empfehlung, ich hab 2 Empfehlungen, und zwar einen YouTube-Kanal und einen Facebook-Kanal. Wobei bei Facebook ist ja Ja, Facebook ist ja auch echt tot, ne? Ist nichts mehr los, großartig. Allerdings gibt es da eine Seite, die mir letztens aufgefallen ist, die hat mit Kampfsport gar nichts zu tun, aber ist halt, ja, Humor. Der eine findet es gut, der andere findet es nicht gut. Kann man mal reingucken, und zwar nennt die sich Pictures of People Selling Mirrors. Hast du schon mal einen Spiegel verkauft?
Ich, nein.
Wie würdest du den Spiegel fotografieren? Am besten so, dass man wirklich den Spiegel sieht und eventuell auch mal vorher putzen. Also es gibt wirklich eine Menge lustiger Bilder, wie Leute versuchen, einen Spiegel zu inserieren. Entweder sitzt da im Hintergrund das Kind auf dem Klohaus, oder der Spiegel ist total versifft, oder du siehst gar nicht, wo der Spiegel ist. Also es ist wirklich mega lustig. Klick mal auf Facebook auf die Seite Pictures of People Selling Mirrors und einen neuen YouTube-Kanal. Und zwar nennt er sich Tribals React. Das sind, ja, ich sag jetzt mal, Ureinwohner Pakistans, die zum ersten Mal konfrontiert werden mit der modernen Zeit. Unter anderem gibt es da eine Serie, wie sie zum ersten Mal zum Beispiel Michael Jackson sehen oder eine Musik von Johnny Cash hören und reagieren darauf. Und es ist wirklich sehr interessant, auch wenn sie diese Sprache nicht kennen, das Englische, oder zum ersten Mal solche Musik, wie die Meinung ist. Also es ist wirklich zu 100% auch Johnny Cash, jeder kennt das Lied Hurt, was von Nine Inch Nails, ja, das Original ist. Johnny Cash hat er damals gecovert, wie er über sein Leben redet und dass er sich selbst verletzt hat, um einfach zu fühlen. Und obwohl die diese englische Sprache nicht kennen und nicht verstehen, verstehen sie aber, was er damit aussagen möchte. Und es ist wirklich schön. Also wenn ihr mal, jeder kennt das ja mal so, auf YouTube unterwegs ist und verliert sich da irgendwie, weil er auf die empfohlenen Videos klickt, klickt mal auf Tribals React. Ich verlinke auch den YouTube-Kanal unten, und ist mal eine Abwechslung, ist mal was anderes. Ja, das war meine Empfehlung. Hast du noch eine Empfehlung, oder war es das erstmal?
Ach nee, also schreib mich an, ich habe bestimmt noch ein paar Empfehlungen.
Sehr gut.
Ich hätte mir vielleicht einfach noch viel, viel früher Gedanken darüber machen
sollen. Das spielt nicht. Dann machst du halt bei der nächsten Folge. Wir werden mit Sicherheit irgendwann nochmal eine Folge
zu zweit aufnehmen. Wir haben die Tower vergessen, wir haben Schießen vergessen.
Siehst du.
Wir haben so viele Sachen vergessen.
Siehst du. Ja, dann machen wir, pass auf, dann werden wir uns nochmal in Verbindung setzen und machen nochmal eine zweite Folge allein über Antiterror und schießen. Finde ich ganz gut, weil dann haken wir das jetzt nicht so schnell ab. Wir sind jetzt auch schon über eine Stunde dabei, und dann würde ich sagen, im Off unterhalten wir uns jetzt nochmal für einen neuen Termin.
Vielen Dank.
Thorsten, ich danke, dass du dir Zeit genommen hast an diesem Sonntag. Ich danke allen, die zugehört, eingeschaltet haben. Bleibt gesund, bleibt sicher, je nachdem, wann und wo ihr diese Folge hört. Morgens, mittags, abends, nachts. Und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin, ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.